Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. Ich war 17, mein Opa hatte eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im betreuten Wohnen. Wir haben uns früher regelmäßig gesehen. Wir waren mit dem Hund spazieren, haben Schach gespielt oder einfach nur zusammen ferngeschaut. Ich glaube, es war irgendein Feiertag. Mein Vater hat ihn abgeholt und wir wollten zusammen bei uns daheim essen. Und beim Reinkommen hat er sich mir vorgestellt. Er hat mich einfach nicht mehr erkannt. Ich wusste gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Die Diagnose Demenz, die kannten wir alle. Erst waren es nur kurze Momente, in denen er, ich nenne es jetzt mal, Aussätze hatte. Und auf einmal war fast alles weg. Der Nebel war plötzlich undurchdringlich geworden. Seitdem habe ich mich immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Ich habe Studien gelesen, aber irgendwie haben sich für mich immer mehr neue Fragen gestellt, als dass ich Antworten bekommen habe. Zeit, das zu ändern. Ich bin Martin Hoffmann und heute sprechen wir über Demenz, über die Ursachen, über das, was im Gehirn passiert, über neue Behandlungsansätze und wie Betroffene und deren Angehörige mit der Diagnose umgehen können. Melanie Liebsch ist eine solche Angehörige. Sie war 10 Jahre alt, als ihr Vater an Demenz erkrankte. Welche Erinnerungen hat sie an diese Zeit und wie hat die Erkrankung ihres Vaters, ihre Kindheit, ihre Jugend, ja eigentlich ihr ganzes Leben und das der Familie beeinflusst? Darüber möchte ich mit ihr sprechen. Vor unserem Treffen in Stuttgart fahre ich nach Ulm. Hier bin ich mit der Diplompsychologin Dr. Sarah Straub verabredet. Sie hat sich schon in ihrer Promotion mit dem Thema Demenzerkrankung auseinandergesetzt und sie leitet eine Spezialsprechstunde für Betroffene an der Uniklinik in Ulm. Außerdem ist sie Autorin und schreibt über Demenz. In dem Buch »Wie meine Großmutter ihr Ich verlor« verarbeitet sie ihre eigene Geschichte. Bei meiner Recherche ist mir immer wieder aufgefallen, dass das Thema Demenz ein absolutes Schattendasein führt, gesellschaftlich tabuisiert wird und das, obwohl so viele Menschen einen direkten Bezug zu der Erkrankung haben. Ich habe viele Fragen. So, ich bin jetzt in Ulm am RKU. Das steht für Universitätsrehabilitationskliniken Ulm am oberen Eselsberg. Das RKU ist in Deutschland eine der absoluten Top-Adressen, wenn es um die Demenzdiagnostik geht. Frau Dr. Straub hat heute wirklich einen sehr eng getakteten Tagesplan. Freut mich sehr, dass sie sich trotzdem ein kleines Zeitfenster für uns freiräumen konnte. Ich bin mit Frau Dr. Straub im Studienzentrum verabredet und ich sehe sie schon durch die Glastür. Ich mache mal ganz kurz auf. So, hallo Frau Dr. Straub, hallo.
Hallo, ich freue mich, dass Sie da sind, hallo.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Wo können wir denn am besten hingehen?
Ja, bitteschön. Hier entlang.
Frau Straub, was ist denn eigentlich genau der Unterschied zwischen Demenz und Alzheimer?
Demenz ist im Endeffekt ein Überbegriff für ganz viele unterschiedliche Erkrankungen. Es sind, wenn man es genau nimmt, über 50 unterschiedliche Erkrankungen, die alle gemein haben, dass sie mit einem Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit einhergehen. Die Ursachen für diesen Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit kann ganz unterschiedlich sein, ne? Und die Alzheimer-Demenz ist einfach die häufigste Demenzform. Deswegen ist sie auch in der allgemeinen Bevölkerung am bekanntesten. Deswegen setzen viele Alzheimer und Demenz gleich. Mhm. Aber es ist eben sehr wohl ein Unterschied. Und ich finde, man muss es wissen, damit man auch die richtigen Entscheidungen trifft, wenn in der Familie was auffällt, dass auch klar ist, man muss es wirklich ärztlich genau abklären lassen.
Also Demenz, der Überbegriff und Alzheimer dann eine der vielen Unterformen,
genau.
die es gibt. Was passiert denn, ich sage jetzt nochmal allgemein, bei Demenz im Gehirn?
Also wir unterscheiden zwischen primären Demenzformen, da passiert die Erkrankung wirklich im Gehirn. Mhm. Und sekundäre Demenzformen, da sitzt die Erkrankung eigentlich woanders im Körper und nur sekundär treten Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit auf. Wenn wir jetzt von den primären Demenzen sprechen, also was passiert da im Gehirn? Na, zum Beispiel bei der Alzheimer-Demenz passiert da ein fortschreitendes Nervenzellsterben. Also in immer größerem Ausmaß sterben Nervenzellen ab und dann sieht man eben im Alltag, dass die Betroffenen immer mehr Fähigkeiten verlieren. Mhm. Das ist ein langsam fortschreitender Prozess, den wir auch relativ gut erklären können inzwischen, aber ganz verstanden haben wir noch nicht, wie die Erkrankung funktioniert.
Mhm. Ich habe noch mal eine Frage zu der sekundären Variante, die habe ich nicht so ganz verstanden. Also wenn irgendwo anders im Körper, was genau auftritt und wie hat das dann Auswirkungen?
Genau, also zum Beispiel ein Klassiker ist der Vitamin B12-Mangel. Wer einen Vitamin-B12-Mangel hat, kriegt auch Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, und das wirkt dann wie eine richtige Demenz. Wenn man aber den Vitamin-B12-Mangel behebt, dann werden die Symptome auch wieder weniger. Das ist ein Grund, warum es so wichtig ist, genau ärztlich abklären zu lassen, wenn man merkt, man hat zum Beispiel Gedächtnisstörungen. Nicht, dass es was Behandelbares ist, eben wie so ein Vitamin-B12-Mangel, also so eine sekundäre Demenz. Eine andere Form wäre zum Beispiel eine schwere Depression. Okay. Wer eine schwere Depression hat, gebe ich Ihnen Brief und Siegel, der kann sich auch nichts merken und kann sich schlecht konzentrieren. Und da ist auch so eine, es wirkt wie so eine Demenz, aber es ist eigentlich keine richtige Demenz, weil da keine organische Ursache im Gehirn vorliegt, also kein Nervenzellsterben oder ähnliches.
Also kommen wir nochmal auf die Primäre dann zurück. Genau. Was sind denn dann so erste Symptome, wenn sich das ja so einschleicht? Aber woran kann man es vielleicht schon relativ früh erkennen auch?
Ja. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also klassischerweise denkt man ja erstmal an Gedächtnisstörungen, ne? Und das ist ja schon herausfordernd, weil jeder von uns vergisst mal im Alltag was, ne? Dass einem mal ein Name nicht einfällt oder man einen Termin verbummelt, das ist erstmal ganz normal. Da möchte ich auch den Hörerinnen und Hörern sagen, keine Panik. Aber wenn solche Veränderungen über einen längeren Zeitraum auftreten, formal würden wir sagen, wenn so 6 Monate auffällt, dass wirklich was konstant immer wieder nicht stimmt oder zu stimmen scheint, wenn auch solche Veränderungen fortschreitend auftreten, also es tendenziell schlechter wird und irgendwann dann auch eigentlich routinierte Alltagstätigkeiten beschwerlich werden, dann sollte man wirklich zum Arzt gehen. Und vorliegen können eben, wie gesagt, klassischerweise Gedächtnisstörungen. Es kann auch sein, dass jemand Sprachstörungen entwickelt, ja, Wortfindungsstörungen, oder bei jüngeren Patienten kann es auch sein, das Gedächtnis ist gar kein Problem, sondern eher Verhaltensauffälligkeiten treten auf eine Wesensänderung. Also es gibt wirklich unglaublich viele unterschiedliche Symptome, die auf eine Demenzerkrankung hindeuten können. Es ist ein bisschen schade, dass man es immer mit Gedächtnisstörungen assoziiert, weil es eben so viel mehr bedeuten kann. Und da müssen wir unbedingt aufklären, damit die Menschen auch sensibilisiert sind.
Wenn wir jetzt über Jüngere sprechen, es ist jetzt keine, ich sage es mal, keine Erkrankung jetzt nur für die Ü80-Generation.
Genau.
Was bedeutet denn Jünger dann in dem Kontext?
Ja, also wer vor dem 65. Lebensjahr an Demenz erkrankt, der gilt als jung erkrankt. Und da gibt es eine bestimmte Demenzform, die hier besonders häufig auftritt in jüngerem Lebensalter. Das ist die sogenannte frontotemporale Demenz. Ich habe hier am Universitätsklinikum in Ulm eine Spezialsprechstunde für diese Menschen. Und das ist wirklich krass, weil die Betroffenen erkranken so in ihren 40ern, 50ern, teilweise noch früher. Ich habe auch schon Patientinnen gesehen, die waren noch keine 30. Auch da kann es Demenzerkrankungen geben. Es ist super wichtig zu wissen, es ist eben keine reine Alterserkrankung.
Gibt es denn irgendwelche Risikofaktoren? Also warum erkranken manche Leute an ich sage jetzt wieder Überbegriff Demenz, mit allen Unterformen und manche nicht?
Super komplex. Es gibt keine einzelne Ursache in den meisten Fällen, sondern es ist so ein Konglomerat an unterschiedlichen Faktoren. Also das eine ist erstmal Veranlagung, ne? Es gibt Leute, die haben eine Genkonstellation, die Demenzerkrankungen eher begünstigt. Es gibt auch einen geringen Prozentsatz an Betroffenen, da ist es ein eindeutiger Gendefekt. Bei der frontotemporalen Demenz zum Beispiel sind es sogar ungefähr 20%, da haben die Patienten einen eindeutigen Gendefekt, und der ist dann auch wirklich monokausal die Ursache, und die Betroffenen vererben das dann auch an die Kinder. Aber in den meisten Fällen sonst, auch bei der Alzheimer-Demenz und so, sind die meisten Erkrankten jetzt nicht auf eine genetische Ursache zurückzuführen, sondern es ist ein bisschen Veranlagung, aber es ist auch schon Lebensstil.
Was für Behandlungsansätze gibt es denn?
Im Moment können wir Demenzerkrankungen ja noch nicht heilen. Aber wir können den Abbauprozess sehr wohl bremsen. Durch zum Beispiel erstmal Lebensstilfaktoren. Also wir sagen dann den Betroffenen, okay, versuchen Sie jetzt, Ihr Leben so zu gestalten, dass Sie so gesund wie möglich leben. Ja, treiben Sie regelmäßig Sport. Da geht es nicht darum, sich total zu verausgaben. Ja, es gibt ja auch Menschen, die haben irgendwelche körperlichen Beeinträchtigungen. Man kann sich trotzdem regelmäßig bewegen, nach eben den eigenen Möglichkeiten. Das macht einen Unterschied für das Gehirn. Es gibt so viele gute wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Sport dem gesunden Älterwerden des Gehirns hilft. Dann sollten wir uns geistig fordern. Also auch wenn wir die Diagnose schon haben, können wir unser Gehirn trainieren, wie ein Sportler seine Muskeln trainiert. Wir müssen gucken, dass wir uns irgendwie geistig rege halten, uns mit Dingen beschäftigen, die uns Freude bereiten. Das stärkt das Gehirn. Wir müssen uns gesund ernähren, ne? Also im Endeffekt ist so die mediterrane Ernährung so das, was am besten untersucht ist, wo man auch die besten Ergebnisse hat. Also frisches Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, Olivenöl, Fisch, wenig Fleisch. Und am besten keine oder so wenig industriell verarbeitete Lebensmittel wie möglich. Es hilft eben, auf Faktoren zu achten wie Blutdruck, ne? Also jemand, der einen zu hohen Blutdruck hat, sollte den unbedingt medikamentös einstellen lassen. Auch Cholesterin spielt eine Rolle, Diabetes, wie gesagt, nicht rauchen, am besten gar kein Alkohol oder von mir aus mal ein Glas Wein. Okay, es geht auch ein bisschen um Genuss im Leben, aber wirklich in Maßen. Das sind Dinge, die können wir tun. Und dann gibt es sehr wohl auch nicht medikamentöse Therapieverfahren, die wahnsinnig wertvoll sind. Ergotherapie, Logopädie, Bewegungstherapie, Physiotherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie. Man kann ganz viel machen.
Ne? Das fordert ja alles natürlich auch das Gehirn wieder raus. Und
absolut,
ist dann wieder so ein Training.
Genau, genau.
Wie sieht's mit Medikamenten aus?
Also es gibt für die Alzheimer-Demenz eine Handvoll zugelassener Medikamente in Deutschland, die aber in ihrem Wirkgrad echt eingeschränkt sind. Also die haben absolut ihre Berechtigung und wir erleben immer wieder Patientinnen und Patienten, die sagen, es tut ihnen gut. Aber meiner Erfahrung nach sind nicht medikamentöse Therapien im Moment mindestens genauso wertvoll. Und die haben halt keine Nebenwirkungen. Deswegen, man darf nicht zu viel Hoffnung setzen auf die Medikamente im Moment, weil sie die Erkrankungsursache nicht beheben. Sie lindern nur die Symptome. Mhm. Ne? Und deswegen sind wir da noch auf einem weiten Weg in der Forschung. Da passiert ganz viel. Also wir sind voller Hoffnung, dass in den nächsten Jahren da einige tolle Sachen passieren werden, medikamentös. Aber das ist ein langer Prozess. Die Demenzforschung ist ein junges Feld.
Wenn wir jetzt davon sprechen, dass Betroffene noch ein so selbstbestimmtes Leben wie möglich führen können sollen, welche Rolle spielen da Routinen?
Ja, genau. Also das ist ganz wichtig. Man muss sich vorstellen, jemand, der so kognitive Beeinträchtigungen entwickelt, verliert ja nach und nach die Fähigkeit, so die Welt in Gänze zu erfassen. Situationen werden irgendwie überfordernd. Wenn man irgendwo fremd ist, weit weg von zu Hause, kann man sich schlechter orientieren. Es wird schnell mal was zu viel. Also man fühlt sich dann einfach überfordert. Und es hilft, einen Alltag zu gestalten, der Regelmäßigkeiten innehat. Ja, dass man zur selben Zeit frühstückt, zur selben Zeit Mittag isst, zur selben Zeit irgendwelche Freizeitaktivitäten durchführt. Das klingt irgendwie so banal. Aber es macht einen großen Unterschied, weil es Sicherheit ermöglicht. Und Menschen mit Demenz brauchen Halt in ihrem Alltag, damit sie so selbstbestimmt wie möglich leben können. Und sie profitieren natürlich auch davon, dass sie Teilhabe haben können. Das heißt, dass Freunde, Bekannte, Kollegen sie weiterhin auch mitnehmen und ihnen die Möglichkeit geben, das zu tun, was sie früher auch gern getan hätten. Deswegen ist es ja so wichtig, auch dieses Thema zu enttabuisieren, damit die Menschen die Möglichkeit haben, weiter ein Leben zu führen, das ihnen Freude macht und das auch Selbstbestimmtheit bedeutet. Aber dafür braucht es ein unterstützendes Umfeld, ne, das so einfach als Backup da ist und die Rahmenbedingungen schafft, damit die Betroffenen frei sein können.
Wo finden denn Betroffene und auch die Angehörigen von Betroffenen eben dieses, ich sage es mal, dieses Umfeld, diese Unterstützung, die sie brauchen? Auf der einen Seite, ich sage es mal, die medizinische, auch die psychologische Unterstützung, aber auch ganz alltägliche Dinge, also für den Alltag.
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man eine Beratungsstelle aufsucht, ne? Also das gibt ganz unterschiedliche Träger, das können die Wohlfahrtsverbände sein, dann gibt es von den Kommunen Anbieter, es gibt Pflegestützpunkte, von den Krankenkassen gibt es Beratungsstellen. Das sind für mich so die ersten Anlaufstellen, weil die koordinieren so ein bisschen, was gibt es in der Region an Unterstützungsmöglichkeit. Und dann braucht es einfach so ein demenzsensibles Umfeld, ne? Angehörigengruppen für die Angehörigen, Entlastungsangebote für zu Hause, dass vielleicht ein Sozialdienst kommt und ein bisschen bei so basalen pflegerischen Tätigkeiten Freunden zu Hause hilft oder Alltagshelfer oder Nachbarschaftshilfevereine. Die Alzheimer-Gesellschaften sind überall im Land vor Ort und helfen. Dann, wie gesagt, die Wohlfahrtsverbände. Es gibt ganz, ganz viele engagierte Menschen überall in jeder Region in Deutschland. Mit denen muss man sich vernetzen. Da findet man Hilfe, Gleichgesinnte, Entlastung und auch Möglichkeiten für die Betroffenen, Teilhabe zu leben.
Was kann man denn eigentlich präventiv tun?
Also ein gesunder Lebensstil hilft, das Risiko an einer Demenz zu erkranken zu senken. Wer eine Veranlagung dazu hat, wird trotzdem erkranken, aber er wird später erkranken. Der Prozess wird langsamer fortschreiten. Und wir wollen ja so lange wie möglich gesund werden. Und das gesunde Altern des Gehirns unterstützen wir eben durch einen gesunden Lebensstil. Und dazu gehört neben Sport und Ernährung natürlich auch sowas wie ausreichend Schlaf. Dann muss man eigentlich, und das ist super schwer, man sollte eigentlich Stress vermeiden. Auch sowas wie chronische Depressionen, ja, das sind Faktoren, die eigentlich schlecht sind für unser Gehirn auf Dauer. Deswegen geht es wirklich um mentale Gesundheit, es geht um gesunden Lebensstil. Damit können wir ganz viel präventiv tun und wir haben auch gar keine andere Wahl, weil wir eben im Moment noch keine Medikamente haben, die diesen Abbauprozess stoppen können.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, ne, das Thema ist ja auch tabuisiert bei uns in der Gesellschaft. Was müssen wir denn in unserer Gesellschaft ändern, damit wir da irgendwie einen anderen Umgang mitfinden? Weil es ist doch, also es wird so viele Menschen früher oder später erwischen.
Genau.
Also was machen, was können wir machen?
Das ist ja schon das Stichwort. Wir brauchen gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Im Moment ist es so, dass wir aus irgendeinem Grund den Wert eines Menschen auch daran bemessen, wie fit er geistig ist. Und da ist ja schon das Problem. Ne? Wir schätzen auch meiner Meinung nach die Alten in unserer Gesellschaft zu wenig. Ja? Also wie viel wert ist ein Mensch, der hochbetagt ist? Ja? Welche Art von Lebensqualität ermöglichen wir diesen Menschen eigentlich? Sind sie wirklich noch Teil unserer Mitte?
Da muss man mal in Pflegeheime reinschauen und dann
denkt
man anders.
Genau. Ne? Ja. Wo sehen wir denn die Pflegeheimbewohnerinnen und Bewohner in unserem Alltag? Nirgends, ne? Die sind separiert. Nicht immer, aber viel zu häufig. Ja. Eigentlich sollten wir diese Menschen viel mehr in unserer Mitte halten und wir sollten auch gesamtgesellschaftlich lernen, dass der Wert eines Menschen eben nichts mit seiner geistigen Leistungsfähigkeit zu tun hat. Wir reden immer über Inklusion, ja, auch bei Menschen mit anderen geistigen Behinderungen. Auch da ist es doch oft nicht ausreichend, ne? Wir müssen verstehen, dass wir alle älter werden. Niemand ist davor gefeit, an einer Demenz zu erkranken. Das heißt, es geht uns alle an. Wir haben im Moment 1,8 Millionen Betroffene. Die Dunkelziffer ist viel höher, ehrlicherweise, weil viele gar nicht diagnostiziert werden. Wer sagt Ihnen denn, dass Sie gesund bleiben? Wer sagt mir, dass ich gesund bleibe? Also ich kämpfe auch für mich selber. Ich will ein gutes Leben mit Demenz. Aber dafür müssen wir erstmal kapieren, ne, dass Menschen mit Demenz ganz normale Leute sind, die ein Recht haben auf ein gutes Leben. Die auch ein Recht darauf haben, dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen. Und ich finde, wir müssen das als Gesellschaft auch aushalten, dass da Leute rumlaufen, die sich anders verhalten als wir. Also ich zum Beispiel, ich mache Musik und auf meinen Konzerten sitzen auch Menschen mit Demenz, weil die lade ich immer ganz proaktiv ein. Die stehen halt nach einer halben Stunde auf und sagen, sie haben keine Lust mehr. Ne? Und dann sind alle super irritiert und ich denke mal, come on. Ne? Also ist doch okay. Ist doch eigentlich total schön, dass die anzeigen, wenn es ihnen zu viel wird. Wir Gesunde, ne, wir halten ja jede soziale Konvention immer ganz brav ein. Und eine Person mit Demenzerkrankung hat diese Kapazität gar nicht mehr, so eine Fassade aufrechtzuerhalten. Wenn die keinen Bock mehr haben, dann sagen die es einfach. Finde ich total gut. Ja, und deswegen, ich finde es auch super, wenn wir das dann aushalten, dass Leute nach einer halben Stunde im Konzert aufstehen und gehen. Das ist eine demenzsensible Welt. Und die brauchen wir, damit die Betroffenen auch wirklich Teil unserer Lebenswelt bleiben können.
Sie sind unter anderem auch Botschafterin der Bundesinitiative Musik und Demenz, Musikerin, auch bei Instagram habe ich da schon einiges gesehen, werden wir auch natürlich verlinken. Welchen Zugang können Betroffene zu finden, quasi über Musik nochmal Erinnerungen hochzuholen, die irgendwie, ich sage es mal so, im Nebel verschwunden sind?
Ja, also jeder hat doch irgendwie ein Lieblingslied. Lieder, die einen das Leben lang begleiten. Keine Ahnung, der Song, der immer im Radio lief, als ich zum ersten Mal verliebt war. Oder was weiß ich. Es gibt so Musik, die begleitet uns einfach ewig. Und so etwas ist ziemlich komplex in unserem Gehirn abgespeichert. Ne? Da braucht es wahnsinnig viele unterschiedliche Hirnregionen und es ist auch emotional abgespeichert. Sprich, so eine Demenzerkrankung kommt da nie ganz ran. Also selbst wenn jemand schon weit fortgeschritten ist in seiner Demenzerkrankung, kann ich den noch erreichen über seine Lieblingsmusik. Weil die wird immer noch Erinnerungen triggern und wird ihm dann für einen Moment zumindest einen Zugang zu seiner eigenen Identität ermöglichen. Musik ist ein Herzensöffner für Menschen mit Demenz. Ich kenne eigentlich niemanden, den ich nicht erreichen kann über Musik. Und das ist wirklich magisch, ne? Und deswegen ist diese Initiative auch so wichtig, weil wir eigentlich dafür sorgen müssen, dass alle Menschen mit Demenz Zugang haben zu Angeboten, die mit Musik zu tun haben, weil das eben so wertvoll ist, um Wohlbefinden zu steigern, auch um therapeutisch zu wirken. Aber schon allein das Wohlbefinden finde ich so wichtig, weil was haben denn Menschen mit Demenz in fortgeschrittenem Stadium noch von ihrem Leben? Ne? Also was können wir tun, damit es denen gut geht? Das sind Kleinigkeiten. Das Lieblingslied anhören oder Lieder von früher anhören ist so einfach und hat so viel Wirkung. Und es hat auch natürlich einen super tollen therapeutischen Effekt, weil es das Gehirn stärkt. Musizieren stärkt das Gehirn. Es gibt so viele Facetten an Musik, Musik machen, Musik hören, die wertvoll ist für Menschen mit Demenz.
Welche Botschaft würden Sie denn gerne Angehörigen und Betroffenen noch mitgeben?
Seien Sie mutig, offen mit der Erkrankung umzugehen. Versuchen Sie es nicht zu verheimlichen, sondern ganz im Gegenteil, erzählen Sie es in der Familie, im Freundeskreis, im Kollegenkreis, damit wir alle gemeinsam lernen können, dass Demenz zum Leben dazugehört und dass es wert ist, die Betroffenen zu begleiten. Dass so eine Diagnose nicht bedeutet, dass das Leben vorbei ist. Wir müssen unserem Umfeld auch zumuten, diesen Weg mitzugehen. Viele Menschen, die ich begleite, sind so ein bisschen isoliert von ihrem Umfeld, weil das Umfeld sich zurückzieht, weil alle überfordert sind. Dieser Überforderung können wir nur entgegenwirken, wenn wir offen damit umgehen und dieses Thema nicht nur enttabuisieren, sondern auch normalisieren. Wie gesagt, es gehört zum Leben dazu. Wir müssen damit umgehen. Ich bin der festen Überzeugung, ein gutes Leben mit Demenz ist möglich. Aber das kann nur gelingen, wenn wir alle hinschauen.
Vielen, vielen Dank. Ich nehme da ganz, ganz viel mit für mich. Dankeschön.
Super, danke.
Danke.
Demenz ist nach wie vor nicht heilbar, auch wenn Frau Dr. Straub da vorsichtig optimistisch ist, dass in den nächsten Jahren sich einiges tun wird, auf medikamentöser Seite und natürlich auch, was Behandlung und Therapien angeht. Der Prozess lässt sich aber verlangsamen und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Erkrankung so früh wie möglich erkannt wird. Wenn wir über Risikofaktoren sprechen, dann ist da natürlich auf der einen Seite die Genetik, aber auf der anderen Seite sehr entscheidend auch der eigene Lebensstil. Und dann sind es wieder die Klassiker wie gesunde Ernährung, Bewegung, Sport, kein oder sehr wenig Alkohol und am besten auch nicht rauchen. Ich bin jetzt echt gespannt auf das Gespräch mit Melanie Liebsch und ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen Bammel. Melanie spricht nämlich ganz offen über die Erkrankung ihres Vaters und wie sehr diese Zeit sie selbst und die Familie belastet hat. Frau Straub und Melanie, die kennen sich übrigens sehr gut. Frau Straub war Teil des Teams, das die Demenzdiagnose bei Melanies Vater gestellt hat. Mein Opa war Mitte 80, als die Erkrankung sehr fortgeschritten war. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn der eigene Vater in so jungen Jahren von Demenz betroffen ist. Gerade jetzt, wo ich selbst Vater bin, das wird es gleich sehr emotional werden. Ich bin jetzt in Stuttgart, Münster. Hier bin ich mit Melanie Liebsch verabredet. Ich klingel mal kurz. So. Hallo Melanie.
Hallo, kommt rein.
Hallo. Melanie, du warst 10 Jahre alt, als dein Vater an Demenz erkrankt ist. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit? Wie war das für dich?
Naja, es war in gewisser Art und Weise nach einer Zeit dann auch irgendwie der Normalzustand, weil ich einfach auch nichts anderes kannte dann mit den Jahren. Also es war eben so, dass er ja unheimlich ruhebedürftig wurde. Er wollte eigentlich am liebsten nur noch so den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen, schlafen, vielleicht noch ein bisschen Zeitung lesen und Fernseh schauen. Aber er wurde immer inaktiver, immer passiver, hat sich immer mehr zurückgezogen. Und natürlich habe ich mich irgendwie gewundert, und ganz viel diese Frage gestellt, ja, warum? Warum verhält er sich denn so? Was, also, wo liegt da der Grund? Was ist da die Ursache? Aber mit den Jahren, also es hat mich ja dann wirklich so meine ganze späte Kindheit und Jugend begleitet, so dieser Zustand. Ich sag immer, ja, ich hatte einen Vater, der irgendwie physisch anwesend war, sein Körper war da, aber sein Geist, seine Seele war irgendwie nicht greifbar. Er war einfach nicht ansprechbar. Und das war eigentlich so mitunter das Schwierigste, dass ich ihn immer gesehen habe und versucht habe anzusprechen und da einfach kaum bis keine Reaktion kam.
Du warst 10, wie alt war dein Vater?
Er war 55 zu dem Zeitpunkt.
Was waren das denn für Anzeichen, die vielleicht schon mit dem heutigen Wissen schon so eine Richtung erkennen lassen könnten, aber was war das denn?
Dass dieses Desinteresse von ihm zu jeglichen Themen, zum kompletten Familienalltag nachließ und eigentlich nicht mehr da war. Mhm. Also er war davor, bevor diese Veränderungen anfingen, es war klassische Rollenverteilung zu Hause. Die Mama war zu Hause, wir waren zu viert, 4 Kinder. Ich war aber die Jüngste mit auch sehr großem Abstand. Und mein Vater war der Alleinverdiener, er war Industriekaufmann, hat dann auch noch Industriefachwirt gemacht und war beschäftigt bei einem Automobilzulieferer. Und er war immer unheimlich fixiert auf Zahlen, Daten, Fakten. Er hatte ein riesiges Geschichtsinteresse, war da auch ganz arg versiert vom Wissen her. War immer sonntags eigentlich auf dem Sportplatz bei uns im Heimatort und hat den Fußballverein angefeuert. Und er war nie, auch schon in diesen frühen, sage ich mal, Jahren, wo ich mich überhaupt so noch dran erinnern kann, er war jetzt nie so der emotional Nahbare, der sehr liebevoll im Umgang gewesen wäre. Also ich kann mich da eigentlich kaum an irgendwelche Zärtlichkeiten zum Beispiel erinnern. Und dennoch war das dann einfach ein großer Unterschied zu dieser neuen Situation, die sich da so schleichend entwickelt hat, dass er halt plötzlich oder schleichend und plötzlich ist es so schwierig, weil in manchen Situationen war es dann eher plötzlich und dann war es eher wieder schleichend, dieses Interesse an jeglichen Dingen verloren hat und sich nach und nach immer mehr zurückgezogen hat.
Was hat es mit dir gemacht? Also gerade dieses, also ich stelle mir das total schwierig vor, Desinteresse am Familienleben, du in einem, ich sage es mal, sehr herausfordernden Alter, auch so 10, 11, 12, also Pubertät geht los, Schulwechsel steht an. Mhm. Was hat es mit dir gemacht?
Ich habe mir beständig diese Frage gestellt, warum verhält er sich so und was mache ich falsch? Also wirklich dieses, müsste ich netter, lieber, angepasster, artiger, fleißiger, irgendwas mehr sein? Oder bin ich irgendwas zu wenig? Und das ist der Grund dafür, dass er sich so verhält. Und jetzt, rückblickend, ist das halt auch wirklich so dieses Fatale, worunter junge Pflegende da halt einfach auch leiden, weil sie oft so den Grund bei sich suchen. Und da einfach der Ursache ja nicht objektiv auf den Grund gehen können, weil ich war ja in dem Alter, also mit 10 ist man ja einfach auch noch viel zu jung, um den Dingen so auf den Grund gehen zu können. Und dann mit den Jahren, ich kam natürlich in die Pubertät, hatte auch meine Launen. Ich habe ihn auch teilweise angeschrien, weil ich einfach versucht habe, es muss doch irgendeine Reaktion da sein.
Also Aufmerksamkeit haben wollen irgendwie, ne? Also
ich habe es mit wirklich ganz viel Verständnis versucht, mit Zugewandtheit. Aber das hat alles irgendwie kaum bis keine Reaktion entlockt. Und auch das Anschreien oder das Schimpfen manchmal dann, wenn ich mir einfach nicht anders zu helfen wusste oder das aus so einem Impuls herauskam. Er war nicht greifbar. Mhm. Er war da, aber auch nicht da irgendwie.
Welche Form der Demenz wurde denn diagnostiziert bei deinem Vater?
Genau, also dann 13 Jahre ungefähr später.
13 Jahre später?
Ja, okay. Es war, kann ich mich natürlich noch sehr gut dran erinnern. Dann so im Lauf des Jahres 2013 wurden diese ganzen Untersuchungen dann gemacht. Natürlich waren wir jahrelang in Behandlung. Und dann hatten wir das Glück, dass da in dem Zentrum für Psychiatrie, wo wir in Behandlung waren oder wo vor allem ja eigentlich mein Vater in Behandlung war, ein Arztwechsel war. Und der hat sich dann nochmal alle Unterlagen durchgeschaut. Und die bisherigen Diagnosen gingen ja alle in Richtung eine Depression, eine Persönlichkeitsstörung, also vor allem auch psychiatrische Krankheitsbilder. Und dieser Arzt hat dann gesagt, das passt für ihn alles nicht. Er würde uns mal gerne an die Uniklinik Ulm verweisen. Und da wurde dann die ganze Diagnostik eingeleitet. Und am Ende stand dann mit relativ großer Sicherheit eben die Diagnose fest, dass es eine frontotemporale Demenz ist.
Wenn ich mir jetzt du sagst 13 Jahre, das ist ja eine lange Zeit, ohne eine Diagnose zu haben. Und es sind viele Sachen, die so ein bisschen rumschwirren irgendwie, die es sein könnten. Aber wenn der Vater dann selbst sagt, nee, ist alles in Ordnung, lass mich einfach nur in Ruhe, ist das ja auch nochmal was anderes. Wie hat Familienleben überhaupt noch funktioniert?
Das Familienleben, das Alltagsleben war, es war mitunter einfach sehr bedrückend. Auch wirklich, ja, es hat mich auch viele Nerven und viel Energie irgendwie gekostet. Vor allem dann in der späteren Jugendzeit, wo ich das ja auch viel besser alles dann auch reflektieren konnte. Ich glaube immer, Jugendliche oder Kinder haben dann halt, die haben nicht so viele Möglichkeiten. Entweder, glaube ich, überwiegt so eine Rebellion und ich kapsel mich total ab und ich gehe irgendwie schon sehr früh so meinen eigenen Weg, will vielleicht dann auch gar nicht mehr unbedingt viel mit dem Elternhaus zu tun haben. Oder ich passe mich an und mache irgendwie das Beste aus der Situation und versuche eben jeden Tag aufs Neue da irgendwie durchzukommen. Und das war mein Weg, weil es mir halt einfach auch ein unheimliches Anliegen war, meine Mama zu unterstützen. Wir waren ja noch ganz weit von wirklich einer klassischen Pflegesituation in dem Sinne entfernt, dass mein Vater auch körperliche Unterstützung benötigt hätte. Das ist erst viele Jahre später gekommen. Aber natürlich waren es Alltagssachen. Einkaufen, im Haushalt helfen, Dinge organisieren, sich um den Garten kümmern, einfach so Dinge des täglichen Lebens. Und letzten Endes war da halt auch immer nur meine Mama als Ansprechpartnerin dann da. Also es war einfach, ich hätte mir auch so oft gewünscht irgendwie, dass mein Vater zum Beispiel bei einer Schulaufführung oder bei irgendwelchen Freizeitaktivitäten teilgehabt hätte. Und das wurde mir dann eigentlich immer erst so bewusst, wenn ich dann wieder andere Väter von meinen Klassen und Schulkameradinnen oder so gesehen habe, dass da leider halt bei uns irgendwas nicht so läuft, wie es vielleicht in anderen Familien laufen könnte.
Hast du das dann auch rückblickend verziehen, deinem Vater, alles?
Ja, ich würde schon sagen, ja. Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen, rückblickend schäme ich mich ein bisschen dafür, wie ich auch manchmal mit ihm umgegangen bin. Also gerade, wenn ich ihn halt angeschrien habe. Aber das, was das Ganze auch so wirklich nochmal, ich will nicht sagen aufwiegt, aber auf eine andere, mit einer anderen Färbung und einer anderen Qualität zurücklässt, ist das, dass ich viele Jahre später mich nochmal ganz anders, also vor allem als die Diagnose dann da war, ich konnte mich nochmal ganz anders mit ihm versuchen, Beziehung zu gestalten. Und ich glaube, mir ist das auch stückweise gut gelungen. Und ich konnte ihn da einfach nochmal auch anders als Vater dann kennenlernen.
Mhm. Wie hat denn euer, ich sage mal, das soziale Umfeld auf die Situation reagiert? Und also schon auch, ich sage es mal, als dein Vater so Mitte der 50er war, auch vor der Diagnose, bis dann hin zur Diagnose. Wie war das? Freunde, Bekannte, Nachbarn, Nachbarschaft, sowas?
Also es wurde immer nach außen kommuniziert, er ist krank. Aber was, wie genau, konnten wir ja nicht sagen. Es war aber auch jetzt nichts Proaktives. Also meine Mama und wir als Familie, wir sind jetzt nicht zu den Nachbarn proaktiv gegangen und haben gesagt, bitte habt Verständnis, wenn er sich vielleicht euch gegenüber auch mal so ein bisschen mürrisch, komisch verhält. Was ja wirklich ein Punkt ist, wo ich jetzt immer auch anderen Angehörigen rate, da ganz sensibel, proaktiv auch mit der Diagnose umzugehen und das Umfeld einzubeziehen, damit einfach auch Missverständnisse vermieden werden können. Es waren dann schon hin und wieder auch so, dass wir Rückmeldungen bekommen haben von Nachbarn, von so dem sozialen Umfeld, von flüchtigen Bekannten. Er sieht irgendwie Er sieht so gedrückt aus, er geht so gedrückt. Er hatte dann auch so mit den Jahren auch wirklich so ein bisschen so ein Gangbild, dass er so ganz niedergeschlagen, so ein bisschen wie mit krummem Rücken so durch die Gegend lief. Das haben natürlich die Menschen bemerkt und es waren mitunter auch wirklich hochnotpeinliche Situationen, wo ich am allerliebsten im Boden versunken wäre. Eine Dame hat uns erzählt, dass sie meinen Vater beim öffentlichen Urinieren am Bahnsteig gesehen hat. Und man muss halt wirklich verstehen, dass Betroffene von dieser frontotemporalen Demenz, denen fehlt einfach dieses Gefühl, dieses Bewusstsein dafür, was ist denn sozial angemessen, vor allem in der Öffentlichkeit und was nicht. Da geht diese Hemmschwelle verloren, da geht die Empathie verloren. Und wenn man sowas erzählt bekommt, dann, das ist furchtbar peinlich. Also was soll man da sagen? Man schämt sich unglaublich und weiß überhaupt nicht, wie soll man damit umgehen. Aber wir konnten es nicht ändern. Also wir hatten, sage ich mal, das Glück, dass es gab diese peinlichen, schambesetzten Situationen, die waren schlimm genug, aber es gab jetzt zum Glück keine Situationen wie, dass mein Vater irgendwie was geklaut hätte zum Beispiel. Das kommt einfach auch bei dem Krankheitsbild immer wieder vor, dass man Dinge aus dem Supermarkt mitnimmt, ohne zu bezahlen, weil die Betroffenen das nicht verstehen, dass man dafür bezahlen muss.
Du leitest auch eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Erzähl mal, wie kam es genau dazu und wie läuft da deine Arbeit ab? Mit welchen Themen wirst du da konfrontiert? Was wirst du gefragt?
Genau, also als dann die Diagnose da war, ungefähr, wie gesagt, so 2013, habe ich halt unheimlich proaktiv natürlich nach Informationen gesucht und da auch relativ schnell festgestellt, okay, zum Thema Demenz gibt es ganz viel, aber zum Thema frontotemporale Demenz gibt es nicht viel. Und da bin ich aber dann eben doch auch vor allem auf die Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg aufmerksam geworden, die auch gerade im Bereich FTD auch viel, viel Arbeit leistet, da auch ganz viel Aufklärung und Angebote anbietet. Unter anderem eben sogar ein zweitägiges Seminar für Angehörige, wo wirklich eben nur für Angehörige FTD-Betroffener konzipiert ist. Und da bin ich mit meiner Mama zusammen hingegangen. Wir waren da 2 Tage dort und es war dann auch wirklich nochmal so ein Augenöffner, diese Qualität zu haben. Es sind so viele andere Angehörige da, die in ähnlicher Weise Ähnliches erleben. Und das ist genau der Punkt, den ich eigentlich immer in den Angehörigengruppen auch erlebe und wahrnehme. Also dieses Gefühl von, ich bin nicht allein, den anderen geht's auf eine ähnliche Art und Weise gleich. Sie erleben Ähnliches, man muss sich nicht erklären und vor allem, man muss auch diese ganzen Situationen, die ich vorher beschrieben habe, wenn man das Unbeteiligten erzählt, dann ist da vielleicht Entsetzen da und die Menschen wissen gar nicht, wie sie reagieren sollen. Aber in so einer Angehörigengruppe ist ein unheimlicher Schatz an Erfahrungen, an ganz viel Wertschätzung. Genau, und als ich auf diesem Seminar mit der Alzheimer-Gesellschaft in Kontakt kam, habe ich den Kontakt weiter gehalten. Und ich habe einfach innerlich irgendwie, da hat ein Funke ein riesiges Feuer entzündet, wo ich wusste, ich will an diesem Thema dranbleiben. Und ich will nicht nur in Anführungszeichen Angehörige sein, sondern ich will da auch irgendwie was draus entwickeln, was weitertragen. Und bin da sehr gut mit der Alzheimer-Gesellschaft in Kontakt geblieben und habe dann einfach gedacht, hey, also es gibt ja unheimlich viele Selbsthilfe- und Angehörigengruppen schon zum Thema Demenz, aber beim Thema FTD fehlt noch ganz viel. Und dann haben wir gemeinschaftlich die erste Angehörigengruppe FTD online für Baden-Württemberg da auch ins Leben gerufen. Und ja, seitdem moderiere ich die. Und es ist ein riesiger Schatz einfach, der da an, ich sage immer, man spürt unheimlich diese Magie der Selbsthilfe, wenn sich die Menschen da begegnen.
Merkst du auch, dass dir das dann rückblickend selbst auch nochmal hilft, immer wieder über Situationen nachzudenken, immer wieder auch in die Zeit zurückzugehen und das alles auch zu verarbeiten?
Ja, zum Teil schon. Aber mir ist es auch wichtig, immer dieses Bewusstsein zu haben, meine Geschichte mit meinem Vater, die ist Vergangenheit. Und ich möchte mich da auch nicht, also natürlich, wenn andere Angehörige erzählen, dann kommen mir auch wieder Erinnerungen hoch. Und vor allem eben auch dieses Gefühl, dass ich mich ein Stück weit mir manchmal Vorwürfe mache, wie ich teilweise zu ihm war, wie ich mit ihm umgegangen bin. Aber dann gelingt es mir auch wieder zu sagen, ich wusste es zu diesem Zeitpunkt nicht besser. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, weil sonst würde ich mich lähmen. Mhm. Das rate ich auch anderen Angehörigen. Selbst wenn eine Diagnose da ist, niemand kann immer ausgeglichen, total wohlwollend, wertschätzend im Umgang sein, es ist eine enorme Herausforderung, einen Menschen mit Demenz zu begleiten. Und da braucht jeder Unterstützung. Und da ist es nur menschlich, wenn man da auch mal punktuell versagt.
Also das, was ich auch vorhin gemeint habe, ne, ob du ihm verziehen hast, aber auch ob du dir verziehen hast, wie du warst, mit dem Nichtwissen quasi in einem jungen Alter, ja. Mit allem, was da sonst noch im Kopf rumschwirrt. Was glaubst du denn, was würdest du dir denn vom gesellschaftlichen Umgang mit Demenz wünschen, auch jetzt in Bezug auf die Angehörigen?
Also vor allem Offenheit, Verständnis, Offenheit, Empathie, dass ein gewisses allgemeines Interesse fürs Thema da ist, dass Menschen nicht aufgrund, das ist ja dieses Fatale, vor allem bei der FTD, die Menschen verhalten sich mitunter komisch, merkwürdig, übergriffig, unverschämt.
Nicht mehr sozial.
Genau, ja. Und das ist eine enorme Herausforderung. Natürlich ist da der erste Impuls Ablehnung, Verurteilung. Aber vielleicht kann es immer wieder gelingen, in Situationen, in denen man sowas mitbekommt, vielleicht dann auf den zweiten Blick wenigstens nochmal wohlwollend nachzufragen. Könnte es sein, dass? Oder gibt es einen Grund dafür? Oder also, dass da diese Stigmatisierung ein Stück weit weniger wird.
Also Kommunikation,
ja.
Rantreten, vielleicht an die Person,
ja.
An Angehörige auch vielleicht rantreten.
Genau.
Da offen bleiben, auch dass die Menschen jetzt nicht an den Rand gedrängt werden, also ja. Gesellschaftlich ausgegrenzt werden.
Genau. Vor allem auch, dass wirklich das verinnerlicht wird, endlich mal, dass das Thema Demenz ist nicht ein Thema Ü80 oder Ü70, sondern kann wirklich in jedem Lebensalter und vor allem eben bei dieser frontotemporalen Demenz ganz stark in dieser Lebensmitte auftreten. Ja,
ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass es wirklich, also dass es alle Altersgruppen betreffen kann und eben nicht nur in der, wie du sagst, Ü80 dann zu Hause ist, auch wenn es da natürlich am häufigsten anzutreffen ist.
Ja.
Vielleicht, ja. Aber es kann natürlich auch früher passieren. Was möchtest du denn noch Angehörigen mit auf den Weg geben, die vielleicht eine ähnliche Geschichte wie du gerade jetzt erleben? Die auch noch keine Diagnose haben, was willst du denn mitgeben?
Dass sie nicht allein sind, dass es Anlaufstellen gibt, dass es Angebote gibt, aber dass es einen gewissen Mut braucht, sich zu öffnen und auch wirklich proaktiv an Menschen zu wenden, die vielleicht gar nicht unbedingt erstmal im Thema drin sind, aber die Interesse haben. Also dass es so wichtig ist, Menschen zu haben im eigenen Umfeld, wo man das Gefühl hat, ich darf da so sein, wie ich bin, mit meinen ganzen Sorgen, Ängsten und Nöten. Und ja, ich bin wirklich ein großer Fan und eine große Verfechterin von Selbsthilfe und Angehörigengruppen. Ich würde da wirklich auch alle Angehörigen dazu ermuntern und ermutigen, sich da mal drauf einzulassen. Weil es kann so wohltuend und heilsam sein, in so einem Gruppengefüge die Erfahrung machen zu dürfen, den anderen geht's ähnlich und ich muss mich weder rechtfertigen noch erklären.
Melanie, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke dir.
Gerne.
Was für eine Folge. Ich muss die Gespräche echt nochmal sacken lassen. Da war echt einiges dabei, über das ich nochmal nachdenken muss. Und da sind auf jeden Fall einige Geschichten und Bilder bei mir auch wieder hochgekommen. Wirklich ziemlich heftig, was Melanie erzählt hat. Gerade so der Empathieverlust und der Verlust des Schamgefühls. Und dann diese 13 Jahre keine Diagnose zu haben, das ist wirklich eine schwierige Zeit, kann ich sehr gut nachfühlen. Umso schöner ist, dass sie nach der Diagnose nochmal eine ganz andere Beziehung zu ihrem Vater aufbauen konnte und so auch nochmal sehr viel für sich reflektieren konnte. Sehr, sehr wertvoll. Wie geht's denn euch gerade? Hattet ihr schon mal mit dem Thema Demenz zu tun? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Und habt ihr euch Hilfe gesucht? Wenn nicht, dann kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Ich habe im Zug des Podcasts wirklich jetzt mit vielen Menschen gesprochen, die heftige Schicksalsschläge hinnehmen mussten. Entweder waren sie selbst betroffen oder einer ihrer Lieben war es. Allen hat externe Unterstützung sehr geholfen. Sei es durch eine Selbsthilfegruppe oder durch eine psychologische Beratung oder Gespräche in welcher Form auch immer. In den Shownotes findet ihr hier Adressen und Links, die euch weiterhelfen. Danke nochmal an Melanie und an Dr. Sarah Straub, die uns hier wirklich viele Infos weitergeleitet haben. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren und kommentieren und sehr gerne auch eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr Ideen für spannende Themen habt, denen wir uns mal widmen sollen, schreibt uns gerne eine Nachricht bei Instagram, @gesundnah, so findet ihr uns da, oder ihr kommentiert es einfach unter den Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ich bin Martin Hoffmann, wir hören uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.